Willkommen zu Recent Turn News am 4. Januar 2022. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Die erste Sendung im neuen Jahr. Schwerpunktthema heute ist der Zustand des Investigativjournalismus. Da kann man einiges ablesen, einiges sehr, sehr Nützliches ablesen aus dem Fall Jeffrey Epstein. Ich habe jetzt endlich mal ein weiteres Buch dazu gelesen, zu dem Fall von Julie K. Brown. Das war die Reporterin vom Miami Herald. Ja, so eine kleinere Frau, die halt ihre Kinder durchs College gebracht hat, gearbeitet hat wie eine Verrückte. Und sie war chronisch pleite und musste eigentlich fast die ganze Karriere lang irgendwelche Sex and Crime Reportagen machen, halt über irgendwelche abgedrehten Fälle aus dem Strafrechtssystem in Florida. Ja, und dann, nachdem Harvey Weinstein endlich mal entlarvt wurde und dieser eine Olympiatrainer, dann bekam sie endlich das grüne Licht von ihrem Editor bei Miami Herald. Ja, mach mal was zu dieser Epstein-Story, für die sich eigentlich niemand mehr interessierte. Und Julie K. Brown erfand das Rad nicht neu, sondern sie machte einfach klassischen, hartnäckigen Investigativjournalismus. Das heißt, sie klapperte alles Mögliche an Quellen ab, war sehr, sehr organisiert, listete alles auf. Und die Veröffentlichung brachte dann den ganzen Stein ins Rollen. Diese Lawine mit den neuen Anklagen gegen Jeffrey Epstein, die Verhaftung und so weiter und so fort. Und dann kam es zu diesem mysteriösen Todesfall von Epstein. Und dann kam es jetzt dann auch zu der Anklage und dem Prozess gegen Ghislaine Maxwell, Partnerin von Epstein. Kann man sehr, sehr viel weiteres rauslesen aus dem Fall. Wie das System funktioniert, wo die Schwachstellen sind, warum manche Leute so agieren, wie sie agieren. Sehr interessanter Fall. Also das ist Schwerpunktthema heute. Kurz nochmal der Hinweis. Im Laufe der Woche startet unser neues Format Recenter Society. So eine ähnliche Idee geistert bei uns natürlich schon seit einer Weile rum, hier durchs Office. Aber jetzt hat dann jemand aus dem Publikum gesagt, hey, mach doch Recenter Society. Und versucht halt eben dann ein Modell zu basteln, wie eine Gesellschaft, eine Zivilisation funktionieren könnte oder funktionieren sollte. Wäre besser als das, was wir bisher hatten. Haben wir gedacht, okay, beginnen wir das jetzt einfach. Und das ist halt natürlich ein Prozess. Das heißt, da kommen dann halt unzählige Episoden in der Reihe Recenter Society. Startet also im Laufe dieser Woche, meine Damen und Herren, auf recenter.com bzw. auf recenter.media und auf unserem YouTube-Kanal. Und wir haben schon mal kurz vorab etwas gepostet dazu auf recenter.com unter der Überschrift Das Versagen der Ideologien, warum es so schwierig ist, zu bestimmen, wie Gesellschaften und Zivilisationen oder Zivilisationen funktionieren würden. Ja, das heißt, man hat da hier so eine Einleitung für das, was wir dann da machen werden. Ja, das heißt, es wäre halt albern und billig, jetzt einfach nur sich eine gewöhnliche Ideologie rauszupicken, deren Slogans und Ideen zu wiederholen. Ja, das heißt, die Leute wurden ja dementsprechend darauf konditioniert. Und meistens definieren sich die Leute durch Abgrenzung. Also die Linken haben ja noch nie irgendwie eine richtige funktionierende Zivilisation hervorgebracht. Also sie konnten eigentlich das, was sie bauen wollten, das konnten sie nicht mal ansatzweise irgendwie bauen. Schuld an dem Versagen waren immer alle anderen. Ja, irgendwelche Saboteure und Agenten und ausländische Einkreisungen und die Imperialisten und so weiter und so fort. Das heißt, eine Gesellschaft richtig konnten sie nie wirklich bauen. Ja, der Sozialismus in der Realität war nichts anderes als eine klassische Diktatur. Ein bisschen anders gefärbt und es war nichts anderes als Überregulierung und Überbesteuerung. Und gerade der Sowjetkommunismus, also unter Stalin, dann auch bei Mao, Mao machte ja alles genauso wie Stalin, da hatten wir tatsächlich einen Rückschritt ins Mittelalter. Also wo andere Imperien da moderner wurden, weil sie sich davon mehr versprochen hatten, brachten also Stalin oder Mao die jeweiligen Länder ins Mittelalter zurück und setzten eine neue Leibeigenschaft um. Und meistens war es halt eben einfach dann die Abgrenzung, durch die man sich identifizierte. Und das sehen wir heute auch bei linken Kreisen oder da halt auch der extremeren Antifa und so weiter und so fort. Der Kampf gegen Rechts, der Kampf gegen Faschismus ist das Wichtigste für die und dadurch definieren die sich und alles andere ist halt dann leider, ja, muss halt hinten anstehen. Also eine fröhliche Gesellschaft schaffen, da ist halt erstmal nichts, ne? Dann das rechte Spektrum besteht hauptsächlich aus Phrasendreschern, also entweder Phrasendrescher, die halt so für sich selber agieren und einfach dann Karriere machen wollen, oder es sind bezahlte Phrasendrescher, gut bezahlte Phrasendrescher. Da wird halt viel geredet über Werte, ohne konkret irgendwie sicherstellen zu können, dass diese Werte nicht nur oberflächlich erfüllt werden. Also es gibt ja viele klassische oder gab viele klassische Familien mit Haus, Hof und Hund, die völlig kaputt waren und dadurch die Kinder in die Hände von Sozialisten trieben. Rechte definieren sich in der Praxis auch hauptsächlich durch Abgrenzung von links. Also das verbindende Element ist, wir müssen die kommunistische Weltverschwörung stoppen. Genauso wie die Linken sagen, das wichtigste Ziel ist es, die rechte Weltverschwörung zu stoppen. Aber rechte Regime bieten ja auch nichts anderes als Überregulierung und Überbesteuerung der Bürger. Und faschistische Diktaturen interessieren sich nicht einmal zwangsläufig für dein Gesicht und deinen Stammbaum, siehe Mussolini und ein paar andere Beispiele. Sie bedienen sich auch nur oftmals begrenzt bei nationalen Traditionen, sondern kupfern dreist beim Römischen Reich ab. Also linkssozialistische Diktaturen kümmern sich meistens nicht um dein Gesicht, abgesehen von China zum Beispiel, sondern nur um deine Unterwürfigkeit. Ja, und dann hat man noch hier so einen Wurmfortsatz geschaffen, einen Wurmfortsatz der klassischen rechten Ideologie, nämlich die sogenannte typische Verschwörungsideologie. Und diese geht so, also hinter allem Übel würden die non-existenten Weisen von Zion stecken und alles Übel sei tendenziell links, deshalb solle man seine Hoffnung setzen in rechte Milliardäre, rechte Seilschaften und Parteien wie die Republicans. Ja. Eine eigene Vorstellung, wie eine Zivilisation organisiert sein soll, haben die klassischen Verschwörungsideologen nicht. Sie berufen sich dabei halt mal auf George Washington oder auch mal auf Adolf Hitler. Also wahlweise wollen sie das Dritte Reich wiederherstellen oder die klassischen USA der Gründerväter, die endlos überhört wurden. Oder man will einfach eine Herrschaft der Republicans und der großen Konzerne und dann wäre alles in Ordnung. Ja, also das mehr wird da eigentlich auch nicht angeboten. Dann für diejenigen, denen auffällt, dass links und rechts nur Sammelbecken sind, unter der Leitung von Kontrollfreaks gibt es dann das libertäre Sammelbecken. Hier wird alles reduziert auf den Gegensatz zwischen Staat und staatlich und privat. Von Sicherheit verstehen die Theoretiker viel zu wenig, deshalb können sie auch nicht wirklich erklären, wie sie Freiheit herstellen und vor allem schützen wollen. Hauptsache, alles läuft irgendwie privat ab. Ja, privat ist dann Jesus, staatlich ist der Teufel. Radikale Libertäre vereinfachen die ohnehin so einfache Lehre noch viel mehr. Und in der heutigen Zeit haben dann Giganten der Businesswelt, die selbstverständlich mit dem Staat verwachsen sind, über zahllose Thinktanks die libertäre Sphäre weggekauft und benutzen sie als Fassade und Slogandrescher, als handle es sich um die PR-Abteilung für krumme Konzerne. Es sind eben nicht die linken intellektuellen Rattenfänger, die den Sozialismus so erfolgreich machen, sondern die dreckigen, psychopathischen Privatkonzerne verschrecken die Menschen und treiben sie in die Hände der Sozialisten. Dieselben Privatkonzerne, die die libertäre Szene weggekauft haben und über die Szene Werbung für sich selbst machen. Und wir können jetzt auch nicht einfach auf ein beliebiges Land zu einer beliebigen Zeit deuten und daran ablesen, dass diese Ordnung total gut funktioniert hätte und für uns heute so anwendbar sei, ja, ohne Veränderungen, Upgrades oder was auch immer. Ja, also das heißt, die heutigen Fans der Aufklärung und Demokratie und so, die haben ja auch nichts Neues hervorgebracht eigentlich in den letzten 200 Jahren, definieren sich hauptsächlich auch durch Abgrenzung und durch den Kampf gegen halt Extremismus, ja, Kampf gegen rechts, Kampf gegen links oder Kampf gegen Islamismus. Und ich meine, die islamische Welt waren auch klassische Diktaturen, kontrollierte Religion, Adelsherrschaft, so eine Art Monarchie und so, also genau wie in Europa, nur mit einem anderen Gott und nur mit einem anderen Gott. Und das heißt, so vor 150 oder 200 Jahren, da war es tatsächlich noch beeindruckend, ja, sich zu lösen von der Vorstellung, Schutzgeld an die übermächtigen Mafia-Adelshäuser zu zahlen und sich von militanten Priestern erzählen zu lassen, sie hielten die Schlüssel in der Hand für das Tor zum Himmel. Ja, also das war noch beeindruckend damals, aber es ist jetzt sicherlich nicht mehr beeindruckend heute, aber mehr wird uns da heute nicht angeboten. Ja, immerhin haben wir nicht mehr die Zustände von damals und so, und das muss jetzt halt irgendwie reichen, ne? Ja, dann muss man eben aufpassen mit solchen angeblichen Positivbeispielen aus der Geschichte. Also Geschichte ist ja halt so ein Haufen Hörensagen und deswegen pickt sich da jeder raus, was er halt irgendwie hören will, was seine Ideologie stürzt, und da gibt es halt eben dann viele Mythen und Märchen in Bezug auf die amerikanische Revolution und die Gründerväter Washington, Jefferson, die werden also als diese Heldenfiguren hier präsentiert, die man gerne haben möchte. Die Revolution wird verklärt, ja, das sei ja quasi dann der Sieg gewesen über die alte Adelsherrschaft. Und dann gab es halt die tolle Freiheit in Amerika, eine Weile lang. Es war aber, also erstens mal, wie gesagt, ich vermute halt sehr, sehr stark aufgrund meiner Forschung, meiner eigenen Forschung, dass die US-Revolution fake war. Also halt inszeniert an der Spitze, das britische Kolonialreich und die Vereinigten Staaten von Amerika hängen ja seit einer ganzen Weile an ziemlich deutlich zusammen, ja, und deswegen sollte man halt eben dann die Revolution damals nochmal genauer anschauen. Und aber abgesehen davon, ja, die USA waren von Anfang an ein suspektes Konstrukt von wohlhabenden Clans, die sich gegenseitig Regierungsposten und große Geschäfte zuschacherten. Also selbst wenn man meine Forschungen nicht kennt oder komplett ablehnt und so, sollte man sich mal genau auseinandersetzen mit den Gründervätern, was für korrupte Typen das waren, was für bizarre Figuren das waren, also gerade George Washington. Nur Geld, nur Karriere, er wollte quasi leben wie der Adel. Und nach der Revolution, da gründeten sich die Kartelle. Whisky-Kartell, ja. Und dann gab es so eine Whisky-Steuer, um die kleineren Produzenten da aus dem Markt zu drängen. Und dann gab es so eine kleine Whisky-Rebellion. Und dann kamen die Regierungstruppen und haben diese Leute dann niedergeprügelt, ja, in den neuen Freien am USA. Und dann gab es halt immer größere Konglomerate von verheirateten, verschwägerten, halt wohlhabenden Familien. Ja. Die waren alle in den gleichen Freimaurerlogen und die waren alle halt so Etepetete. Und dann hat man hier die kleineren Player natürlich an den Rand gedrängt. Also Tabakanbau, Getreide, Mais und whatever, Baumwolle. Und das Leben der kleinen, gewöhnlichen Menschen, der Bauern, das Leben war jetzt nicht so durchreguliert wie in einem winzigen Europa oder im vergleichsweise winzigen europäischen Einzelstaaten. Das war für die frühen USA einfach auch nicht möglich. Das heißt, sie haben ja gesagt, wir haben nicht so viele Beamte, wir können das gar nicht bezahlen, also lassen wir den Leuten so ein bisschen Freiheit. Aber immer da, wo es wichtig ist, da haben wir als Oberschicht die Kontrolle. Und so entstand der Mythos der Freiheit in den USA. Aber relativ schnell reifte die Macht der Oberschicht. Ja, und immer mehr Normalbürger wollten dann auch weg von der Bauernhofarbeit und in die Städte, um den amerikanischen Traum zu verfolgen, also ein paar Krümel vom Tisch zu ergattern. Aber ohne alteingesessenen Familienhintergrund war man in den USA ein Nichts. Vor Gericht hatte man so gut wie keine Chance gegen einflussreiche Individuen, Seilschaften und Konzerne. Die Ungleichverteilung war brutal, aber es hieß, dass ja auf dem Papier alles mit rechten Dingen zuging und die Reichen ihren Wohlstand fair im freien Markt verdient hätten. Und Jahrzehnte vor Karl Marx formulierte ein Mitglied der einflussreichen Roosevelt-Familie in klaren, einfachen Worten, dass man vielleicht in der Gesellschaft, für den normalen Pöbel, die Möglichkeit eliminieren könnte, einen Profit zu erwirtschaften, damit der Anreiz wegfällt, jemand anderes zu betrügen bzw. auszubeuten. Wer soll aber dann die vielen Entscheidungen treffen? Ah, eine besondere Kaste an Bürokraten und wer nicht mitmachen will, der wird ja dann bestraft. Es überrascht nicht, dass halt dann, reale sozialistische Regime dann in Russland, China und so, dass die halt dann die Gesellschaft ins Mittelalter zurückbrachten. Die Leibeigenschaft eigentlich fortsetzten, auch wenn auf dem Papier der Besitzer des Ackerbodens die Allgemeinheit war. Das heißt, klassische Diktaturen waren konkurrenzlos. Die ganze Antike hindurch, Mittelalter hindurch, das heißt, es gab da nicht ein einziges System, das da jetzt großartig hervorgestochen hätte. Ja, also irgendwie ein freies, tolles System. Ja, sondern Diktaturen waren konkurrenzlos. Und wir dürfen heute in Kabinen Kreuze auf Papier malen für Parteien und Politiker, die der Normalbürger nicht einmal ansatzweise einschätzen und überprüfen kann. Wir dürfen selber eine Partei gründen und uns zur Wahl stellen, aber wir konkurrieren dabei vergeblich mit etablierten Kartellen und deren spendablen Geldgebern. Ja, anstatt tatsächlich unseren Willen durchzusetzen, begnügen wir uns damit, zu maulen und zu meckern und uns abzulenken und halt ein bisschen Aktivismus zu machen online, der eigentlich nichts bringt. Weil wenn du rechten Aktivismus machst oder konservativen Aktivismus, dann passiert auf der linken Seite genauso viel Aktivismus dagegen. Und dann hält sich das dann immer so in etwa in der Waage. Ja, es eliminiert sich oder es ist dann einfach so eine Art locked Situation. Und dann immer wieder, das heißt, wenn es darum geht, ja, also man braucht ja Social Media, um politischen Aktivismus zu machen und so. Ja, die großen Plattformen gehören Milliardären. Und dann die alternativen rechten, großen neuen Plattformen, die jetzt geschaffen werden, Getter und so. Ja, da stecken auch Milliardäre dahinter. Immer wieder nur Milliardäre, Milliardäre, Milliardäre. Also du musst Milliardäre anbetteln, damit da irgendwas geschieht. Das ist deine tolle Demokratie. Ja. Und wir dürfen auch Firmen gründen, die dann vergeblich konkurrieren mit internationalen Kartellen und Offshore-Konstrukten, die kaum Steuern zahlen und kaum juristisch greifbar sind. Das ist unsere tolle Freiheit. Wir sind also Leibeigene mit Flachbildfernsehern, etwas mehr Freizeit, die sich selbst belügen. Diese Freiheit kam zustande, heißt es, weil Musikanten und Dichter und andere Nerds es in den 1800er Jahren geschafft hätten, die adlige Herrschaft zu stürzen. So etwas konnten die Nerds aber nicht einmal ansatzweise leisten. Die Aufklärer wurden bezahlt vom Adel. Die simple Herrschaft wirkte zunehmend kompliziert. Ein Wust aus unzähligen wechselnden politischen Amtsträgern, Oppositionspolitikern und Ideologien überforderte die gewöhnlichen Menschen. Die Wut über Missstände richtete sich nicht mehr universell gegen den Adel, sondern gegen Politiker und andere Bürger, die einer anderen Ideologie anhingen. Und das ist ja eben dann der große Witz. Das heißt, du hast jetzt also die Freiheit, einen Politiker zu wählen, der dann halt in deinem Sinne hoffentlich dann irgendwie oder wünschenswerterweise Macht ausübt. Du kannst dir den raussuchen, aber du musst ja Parteien raussuchen. Und Parteien haben ja viele, viele Mitglieder und viele Hintermänner und Berater und halt führende Politiker und so weiter. Hast du als Normalbürger, als normaler Wähler die Zeit, wirklich da einen ausführlichen Background-Check zu machen? Bei jeder einzelnen wichtigen Person hast du dann die Möglichkeit, die Geldströme noch zu überprüfen, vor allem wenn es halt illegale Geldströme sind, ja, wie zum Beispiel der Parteispendenskandal der CDU mit den Geldkoffern und irgendwelchen gefakten jüdischen Vermächtnissen aus dem Ausland, wo dann das Geld dann gewaschen wieder reinkommt und so. Wie die Flick-Affäre, ja, wo auch andere Parteien da Cash kassierten aus Richtung von einem Milliardär. Kannst du das alles so überprüfen als Bürger? Nein, natürlich nicht. Nicht mal ansatzweise. Kannst du die Geschichte der Partei nachvollziehen? Hast du die Zeit, da nachzuforschen und die Kompetenz, da nachzuforschen, was da dahinter steckt in der Partei, welche Geheimdienste da irgendwie früh mal dahinter waren und so? Nö, kannst du als Bürger auch nicht. Und das ist halt eben dann der verwundbarste Punkt einer Demokratie oder einer demokratischen Republik. Und da muss wirklich einiges passieren, um das zu verbessern. Ich meine, die simple Antwort lautet natürlich,
ja, man hat ja Nachrichtenmedien, es gibt ja Nachrichtenmedien und die nehmen dir die Arbeit ab und
und du hast ja ein Bildungsangebot im Fernsehen oder im Internet und das Schulsystem bildet dich ja so ein bisschen im Staatskunde und so weiter und so fort. Und dann musst du halt einfach dann Nachrichten glotzen, die dann irgendwelchen Milliardären gehören oder dem Staat. Und die sagen dir dann, wenn da irgendwas Wichtiges ist. Aber erstens mal, hast du da die brutalsten Interessenkonflikte bei diesen Medien? Zweitens ist es ja so, wenn dann mal so ein umstrittener Fall ist, was ist mit dem Hintergrund von Joe Biden? Was ist mit dem Hintergrund von Donald Trump? Was ist mit dem ganzen komischen Hintergrund von Hillary Clinton? Dann wird es halt schnell, teilweise sehr kompliziert, ja, sich Skolkovo, Russengeschäfte oder Russengeschichten von Hillary Clinton, Trumps Involviertheit mit den Russen, damals noch im Kalten Krieg, wo Trumps Mentor Roy Cohn halt Kommunisten jagte und so. Also das wird dann teilweise so kompliziert und geht in die Spionage mit rein, was sehr komplex werden kann in einzelnen Fällen. Und da steigt der Bürger natürlich gleich wieder aus. Tja. Aber du darfst ein Kreuz machen. Ja. Und in der klassischen Diktatur gibt es halt irgendwie eine Ideologie oder halt eine Hauptideologie und du darfst davon nicht abweichen oder nur kaum abweichen. Das ist in der klassischen Diktatur, aber in unserem System, da darfst du dir aus diesen vorgefertigten Kategorien was raussuchen. Ganz toll. Ganz toll. Und du darfst doch laut meckern und maulen. Über die anderen Gruppen, nicht über deine eigene. Also, wie Menschen tatsächlich zusammenleben sollten, um Sicherheit, Freiheit und Wohlstand zu maximieren, ist eine der kompliziertest möglichen Fragen. Es ist komplizierter als die Frage, wie man eine permanente Basis auf dem Mars bauen könnte. Ja? Der Mensch an sich ist kompliziert, es gibt extrem viele unterschiedliche Menschen, Gruppenverhalten ist komplex, dann diese ganzen Ideen, die da in den Köpfen rumschwirren, auch religiöse Ideen, teilweise irrationale Ideen, das hast du ja auch noch überall. Super kompliziert. Gruppenverhalten ist komplex. Und darüber hinaus gibt es unzählige Gruppen. Jemand kann sich seine ganze Karriere lang beschäftigt halten mit der Erforschung einer einzigen Gruppe beziehungsweise eines Teilaspekts dieser Gruppe. Ja. Super kompliziert, aber im direkten Umgang zwischen zwei Menschen in der Realität wird es hingegen recht primitiv. Also entweder man ignoriert sich oder man kommuniziert über ein Problem, ja, entweder lösungsorientiert oder halt nicht wirklich lösungsorientiert. Man handelt miteinander konstruktiv oder man findet halt eine Einigung. Man findet eine Einigung auf ein Tauschgeschäft oder man versucht, den anderen irgendwie zu dominieren, physisch zu dominieren oder einfach halt dominanter zu wirken. Oder man versucht, den anderen hereinzulegen. Also das heißt, in dem menschlichen Umgang von einer Person zur anderen, da geht es teilweise recht simpel zu. Sehr einfach. Es macht halt die Masse der Interaktionen aus und die größeren Dynamiken, die dann sehr kompliziert werden. Also einerseits sehr simpel, andererseits hyperkomplex. Und es gibt ja grob betrachtet nur drei Wege, seinen Willen durchzusetzen. Also andere Menschen überreden, überzeugen. Dann Gewalt oder Androhung von Gewalt und Geheimoperationen, darunter Täuschungsmanöver. Das heißt, du musst eigentlich in diesen drei Bereichen musst du eigentlich dann erst einmal die ganze relevante Bildung und Wissenschaft und Forschung zusammentragen. Du musst halt eben dann auch dementsprechend die Geheimgeschichte, die geheimdienstliche Geschichte rekonstruieren der Vergangenheit von den Parteien, Ideologien und Revolutionen und so. Und dann kannst du nämlich halt mehr rauslesen aus der Vergangenheit. Das heißt, du brauchst nicht mehr einfach nur auf irgendein Beispiel zu deuten und zu sagen, ach, das war ja gut und das hat funktioniert und das hat irgendwie nicht so funktioniert und so. Sondern du kannst ja die Vergangenheit dann besser bewerten, weil ich meine, theoretisieren ist eine Sache. Du musst halt eben natürlich dann diese Praxisbeispiele aus der Vergangenheit heranziehen und daraus irgendwas Sinnvolles ablesen. Also das heißt dann, im Laufe der Woche startet dann unser neues Format Recenter Society, wo wir halt dann uns schrittweise der Frage annähern, wie sollte eine Gesellschaft oder muss eine Gesellschaft aufgebaut sein, damit die halt funktionieren kann. Und oftmals ist es halt eine Form von das richtige Maß zu treffen. Ja, du willst halt von bestimmten Mechanismen die Vorteile ausnutzen, aber nicht die Nachteile haben. Das heißt, das ganz, ganz wichtige demokratische Element, das demokratische Element ist halt eben dann eigentlich nichts anderes als die Freiheit, andere Menschen einzuschätzen und eben eine Kooperation mit denen einzugehen oder eine Kooperation abzulehnen. Ja, das ist eigentlich im Kern das demokratische Element und das ist an sich essentiell. Ja, das heißt, wenn du nicht die Möglichkeit hast zu entscheiden, mache ich mit dem irgendwas oder mache ich mit dem nichts, ja, wenn du diese Freiheit nicht hast, dann ist es meistens ganz, ganz übel. Es setzt aber auch voraus, dass du in der Lage bist, gute Entscheidungen zu treffen, wem du vertrauen kannst. Und da reden wir nur über die Gesprächsebene, wenn Leute versuchen, sich gegenseitig zu beeinflussen oder miteinander zu handeln. Mit Gesprächen oder mit Tauschgeschäften. Gewalt oder Androhung von Gewalt, Geheimoperationen, das sind dann nochmal diese anderen Ebenen. Das heißt, du musst halt dann, um das demokratische Element wirklich nutzen zu können, musst du halt in der Lage sein, auch Geheimoperationen in Erwägung zu ziehen, ja, wenn da jemand anders was gegen dich macht. Oder das heißt, du musst da diese Spionage kapieren, du musst dann merken, wenn du getäuscht wirst. Und man darf sich auch nicht einschüchtern lassen, so einfach von Gewalt. Also das heißt, dann dieses Element der Konkurrenz. Ja. Einerseits wird das ja betrachtet als das der Ursprung allen Übels. Das heißt, wir Menschen konkurrieren miteinander um halt Ressourcen und Status und so und Güter. Und dementsprechend wird halt dann immer geschummelt oder es wird halt mit miesen Tricks gearbeitet oder einfach mit Gewalt. Und immer dann, wenn halt ein Wettbewerb da ist, so das Argument, versuchen Leute halt zu betrügen. Und manche zogen einen Schluss daraus, ja, wir nehmen einfach dieses Konkurrenzverhalten aus der Gesellschaft raus. Niemand kann mehr einen Profit machen, wir machen das unmöglich. Dann gibt es den Anreiz, nicht mehr jemand anderen zu betrügen und alles wird irgendwie besser. Aber die Menschen konkurrieren dann immer noch miteinander, auch im Sozialismus, um halt die besseren Posten, um halt mehr Privilegien und es wird halt geschummelt ohne Ende. In diesem Prozess einer Staatsbildung und Staatsführung. Beziehungsweise das System erfüllt nicht die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung. Und es nimmt halt eben dann den Leuten den produktiven Aspekt weg von Konkurrenzverhalten. Das heißt immer, Konkurrenz belebt das Geschäft oder halt ein gesunder Wettbewerb bringt halt neue Leistungen hervor. Das heißt, man ruht sich nicht immer aus auf dem, ja, wir machen das immer schon so, wir machen das auch weiterhin so, wir brauchen keine Entwicklung und so, sondern irgendjemand macht irgendwas Neues und dann denkt sich ein anderer, das kann ich bestimmt auch oder ich kann das besser. Und dann, das heißt, du musst da diese Produktivkräfte auch irgendwie nutzen können, ja, ohne dass es abdriftet halt in Betrug und Kartelle und Geheimoperationen und so, Monopole und dementsprechend. Man muss aber, das ist ja eben dann so der Schwachpunkt bei Libertären oder auch anderen Gruppen, man muss auch wirklich verstehen, wie groß der Betrug ist in der realen Welt, in der Wirtschaft. Also das ist so krass und so groß. Und das kannst du auch nicht einfach nur irgendwie schnell mal erklären mit, ja, Staat hier und Staat da und irgendwie so. Sondern der Betrug ist so groß und viele Libertäre realisieren das gar nicht. Und das sieht man eben dann sehr deutlich daran, dass viele Libertäre halt dann doch irgendwie sich positiv äußern gegenüber irgendwelchen Raubbaronen. Oder dass halt dann Raubbarone wie die Rockefellers abgefeiert wurden von Libertären, Ayn Rand-Anhängern und so. Oder dass halt dann die Koch-Brüder oder Koch-Industries kauft dann die libertären Thinktanks und kontrolliert dann die libertäre Sphäre und macht das einfach nur zu einer PR-Abteilung für halt die krummen Konzerne. Auch die größere Spionagegeschichte wird halt von den Libertären eigentlich völlig übersehen. Das heißt, wie sich die Länder gebildet haben, wie die Imperien verlaufen sind, wie dann die, also was wirklich hinter der amerikanischen Revolution steckt. Ja, das ist halt oftmals bei Libertären so ein Cherrypicking, die sagen dann, ja, am Anfang die USA und da gab es noch nicht diese Ordnung und hätte man keine Verfassung gehabt, wäre irgendwie alles besser gelaufen und Freiheit hier und Freiheit da. Aber so die richtige Geheimdienstgeschichte verstehen die Libertären dann eigentlich nicht. Und deswegen lassen sie sich halt dann reinlegen von irgendwelchen Industriebossen und Industriekartellen, die dann vorgeben, sie kämpfen gegen den Staat. Aber das ist alles so stark verwachsen, staatlich und privat, und das war eigentlich im britischen Kolonialreich auch nie wirklich getrennt. Ja, das heißt, der Hochadel und so, die betrachtet den Staat als ihr Eigentum, und dann hattest du halt eben dann so Pseudo-Firmen, also eigentlich war das gleichzeitig Firma und gleichzeitig Staat, wie halt die East India Corporation oder die East India Company. Lauter solche Dinge. Ja, und Libertäre sind oftmals einfach nur emotional. Das heißt, wenn man da irgendwas kritisiert an ihrer ideologischen Sphäre, dann werden sie pumpig und bringen halt irgend so ein einfaches Argument und sagen halt, ja, aber wir weisen ja doch darauf hin, dass der Staat da irgendwie eingreift in die Wirtschaft und dass da irgendwie so Klüngel sind und unsere Lehre ist heilig, unsere Lehre ist rein und so weiter und so fort. Ja, und das hilft halt eben dann im Verständnis nicht. Und es nützt auch nichts, halt einfach immer alles nur immer so zu simplifizieren und halt die alles immer nur zu reduzieren auf diese Grundprinzipien. Ja, ich will mehr Freiheit, ich will mehr Freiheit. So einfach ist es halt nicht. Wenn halt eben dann die Feinde der Freiheit sich hinter der Freiheit verstecken und die Freiheit für ihre Zwecke ausnutzen, um halt eben dann ein unfreies System zu schaffen. Ja, und dann gibt es dann die Puristen, die sagen dann bloß keine Gewalt, niemals gegen irgendwen, keinen Zwang, überhaupt keinen Zwang. Ja, aber wenn du dann merkst, wie unorganisiert und schrecklich viele Menschen sind, also die dann einfach alleine nicht zurechtkommen oder halt mit irgendwie nicht in der Lage sind, eine eigene Ordnung zu schaffen, die funktioniert. Eine freie Ordnung, ja, die funktioniert. Dann merkst du einfach, es geht nicht ohne Zwang. Es ist halt einfach leider so. Du kannst keine 100 Mann oder 1000 Mann organisieren, ohne Chain of Command, ohne Zwang und so weiter. Das, vor allem in größeren Maßstäben. Also selbst irgendwelche libertären Communities, Wunsch-Traum-Communities, Gauls, Gulch, Kommune und so, das ging alles immer in Flammen auf, weil die halt nicht miteinander zurechtkommen, diese Leute. Und Das heißt, du musst halt die nützlichen Aspekte rausziehen, aber du musst halt da wesentlich breiter aufgestellt sein. Also jede Ideologie behauptet ja, sie sei die Komplettlösung, sie sei halt eben das, die Master-Ideensammlung, das Komplettpaket und so, und das machen die Libertären ja leider auch. Aber das ist halt viel zu dünn. Musst du halt breiter aufziehen. Genau, dann, ja, das heißt, da muss man wirklich dann auf mehreren Ebenen denken, immer wieder genau kennzeichnen, okay, ich bin jetzt auf einer theoretischen Ebene, das heißt, ich spreche jetzt über eine Modellgesellschaft, die halt einfach nur in meinem Kopf momentan irgendwie da ist, das ist wirklich nur ein Draft, ja, also jetzt nicht wieder eine andere Ideologien, ja, dass sie jetzt dann irgendwie so eine Traumgesellschaft schaffen, die angeblich perfekt sei, so der vollendete Kommunismus oder die vollendete rassische Volksgemeinschaft oder die idyllische Monarchie oder was haben wir noch, ja, den die Privatrechtsgesellschaft und so, alles vollendet und so. Nee, ab und zu mal muss man in ein theoretisches Modell reingehen, Draft, in so eine Art Entwurf, ja, und sagen, okay, in dem Entwurf, ich gehe mal jetzt davon da aus und versuche da rum zu experimentieren, wie in so einem Baukasten, ja, nicht mehr, also es ist nicht mehr als das. Und dann musst du wieder in die Jetzt-Ebene zurückspringen und sagen, ja, wir sind ja jetzt konfrontiert mit all diesen Imperien und halt drei Supermächten, die vielleicht ein heimliches Kartell bilden. Also, wie beeinflusst uns die Realität, der Ist-Zustand? Also wie müssen wir jetzt handeln? Wir können nicht immer nur irgendwie in irgendwelchen theoretischen Modellen denken, in irgendwelchen fertigen Gesellschaften. Das ist ja bei der Privatrechtsgesellschaft immer so ein Ding. Keiner kann erklären, wie du da hin willst, ohne dass dann alles schlimmer wird und das was ganz anderem mündet. Ja, also super interessant. Super interessant und das ist halt eben dann hier das neue Format Recenter Society. Okay, kommen wir zum Schwerpunkt der heutigen Sendung. Also das neue Buch von, oder das aktuelle Buch von Julie K. Brown vom Miami Herald, halt die erweiterte Version von ihrer Berichterstattung für Miami Herald über den Jeffrey Epstein-Fall. Also sie brachte das Ganze ins Rollen. Ja, das war jetzt nicht irgendein so ein typisches Verschwörungsmedium, ja, es war jetzt nicht irgendwie so ein Telegram-Account, es war jetzt nicht Infowars, es war jetzt nicht irgendwie David Icke oder es war jetzt kein typisches Verschwörungsmedium, das den Fall Epstein wieder ins Rollen brachte, sondern es war eine richtige Reporterin, Julie K. Brown von Miami Herald. Profi-Reporterin, brauchte das Rad nicht neu erfinden, sondern sie machte einfach richtigen Investigativjournalismus. Bang, 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 bang. Und das hat funktioniert. Also das heißt, der Epstein-Fall, also Epstein war ja eigentlich wieder in der Offensive. Das heißt, er war zwar verurteilt worden wegen, ich glaube, es war Solicitation for Prostitution. Das heißt, er hatte zwar sich zig junge Mädchen daran schaffen lassen, bekam aber dann diese milde Anklage und kam dann davon und danach hat er sein Geld wieder rumgeworfen, um halt dann als Wohltäter zu gelten und auch um Wissenschaftler zu ködern. Das heißt, er wollte dann sein Image neu aufbauen. Das heißt, er hatte große Pläne und irgendwelche Hintermänner hatten mit ihm irgendwelche großen Pläne. Und dann passierte diese Reportage von Julie K. Brown im Miami Herald, das Buch und so. Und dann war plötzlich alles vorbei für Epstein. Er wurde wieder verhaftet, die Anklagepunkte, es war die Woke-Era und er starb mysteriöserweise in Haft. Und jetzt wurde seine Gehilfin verurteilt, Ghislaine Maxwell. Und es heißt in der Presse, dass sie jetzt halt doch keinen Namen offenbaren wird. Also sie schachert jetzt nicht irgendwie mit den staatlichen Behörden, Frau Maxwell. Sie wird jetzt keine mächtigen Personen da irgendwie ans Messer liefern. Im Tausch gegen eine mildere Haftstrafe. Weil ihr Urteil ist zwar gefallen, aber ihr Strafmaß ist noch nicht festgelegt. Ja, wandert sie jetzt für 60 Jahre in den Bau oder 40 oder 30 oder 20? Und von dem, was sie dann als Urteil bekommt, wie viel muss sie davon absitzen? Kommt die nochmal frei? Kommt die in 10, 15 Jahren frei? Das werden wir sehen. Wir sehen halt, Jeffrey Epstein nutzte Mechanismen, die auch Geheimdienste oder die Mafia verwenden. Also Wohlstand war offshore verborgen hinter einem Wust an Firmen und Beteiligungen. Er ließ seine Opfer von Privatdetektiven überwachen. Seine Superstar-Anwälte hatten Verwandte und Freunde in den Justizbehörden. Schließlich tauchte dann ein Dokument auf, in dem vage angedeutet wurde, er sei eine Art Informant für das FBI. Er selbst hatte mehrfach das Gerücht verbreitet, er arbeitet für die CIA. Und natürlich dann die Frage, war er ein wichtiger Informant für das FBI? Wurde er deswegen geschützt? Das FBI hat ja nicht nur die Aufgabe hier als Bundespolizei oder halt als Federal Police, dass sie da jetzt halt Kriminelle jagt, das organisierte Verbrechen jagt, sondern das FBI ist auch so eine Art Inlandsgeheimdienst und muss auch halt eben Spionageabwehr machen gegen Spionage. Das heißt, ob jetzt Russen oder Iraner oder Al-Qaida oder hast du nicht gesehen, das FBI muss da auch dahinter sein. Und Epstein hatte ja alle möglichen Businesspartner. Ja, Businesspartner, die in alle möglichen Richtungen gingen. Das heißt, wenn Epstein das FBI beliefert hatte, dann konnte er tatsächlich dann vielleicht interessante Personen hier vermitteln ans FBI. Also wenn, rein theoretisch, ja, stellen wir uns mal einen hypothetischen Fall vor. Epstein wird rekrutiert von dem FBI. Epstein vergnügt sich dann mit irgendwelchen Businessleuten und halt minderjährigen Mädchen. Das wird dann mit versteckten Kameras aufgezeichnet und dann kommt dann das FBI und das FBI geht dann auf diesen Businessmann zu und sagt, wir haben dich auf Video mit einem minderjährigen Mädchen. Wir haben genau die Identität von dem Mädchen, wir wissen alles und so. Das heißt, wir können dich vernichten, es sei denn, du arbeitest für uns. Und du musst uns jetzt irgendwie Dokumente liefern und Informationen liefern über deine Geschäftskontakte, wo dann vielleicht eben Teile geliefert werden an den Iran, vorbei an den Sanktionen oder wo vielleicht irgendwie Geldströme laufen, die vielleicht iranisch finanzierten Terrorgruppen zugutekommt. Ja, oder irgendwas mit den Russen. Hey, du machst doch Geschäfte mit den Russen. Oder Aserbaidschanis oder sowas. Liefer uns Informationen über diese Geschichten und dann, solange du uns hier zufriedenstellst, vernichten wir nicht dein komplettes Leben mit diesen Sextapes. Ja, kann so laufen. Und genauso ist es auch mit der CIA. Jeffrey Epstein wurde ja in seinen jüngeren Tagen rekrutiert von der Barr-Familie. Der ältere Barr hatte mit der CIA zu tun, der jüngere Barr war dann Justizminister unter Donald Trump. Also kann sehr schnell laufen sowas. Das ist einfach so. Ja, das heißt, man kann sich da in die Fachliteratur vertiefen, die Sachbücher über die CIA. Verschiedenste Operationen, die dann irgendwann rauskamen und so teilweise. Und das läuft halt wirklich dann einfach so. Das heißt, die CIA hat dann den Auftrag, die CIA hat den Auftrag, halt eben dann die Iraner auszubremsen mit ihrem Militär, mit dem iranischen Atomwaffenprogramm, Bauteile, technischen Krimskrams und so, dann irgendwelche Terrorfinanzierung durch die Iraner und sowas. Die Russen, ja, die CIA muss ja eben dann die Russen ausbremsen und so, also muss man Geldströme erforschen, man muss halt ja alle möglichen Strukturen da rausfinden und so. Und das geht halt nicht einfach nur durch die NSA und elektronische Spionage, sondern du brauchst halt wirklich Personen als Quellen, gut platzierte Quellen. Und wenn die CIA dann meint, also die CIA könnte sagen, die CIA könnte sagen, diese Epstein ist interessant für uns. Das ist so ein Typ, der halt mit zig Businessleuten zu tun hat und halt eben diese Sexpartys feiert. Er hat abgeschiedene Orte mit versteckten Kameras. Das nutzen wir für die CIA-Operationen. Und dann gibt's halt dann, wird da ein Vertrag unterschrieben und das ist alles National Security. Und dann arbeitet man mit Epstein. Und wenn dann halt irgendwelche 20, 30, 40 Frauen da kommen und meinen, sie waren dann die Opfer von Epstein, dann wird das halt unter den Teppich gekehrt. Und einige staatliche Funktionäre, die das unter den Teppich kehren, diese staatlichen Funktionäre sind nicht mal unbedingt schlimme Menschen. Ja, manche von den staatlichen Funktionären waren relativ nah an Epstein, auch persönlich und so. Aber nicht alle von diesen staatlichen Funktionären sind jetzt böse oder mutmaßlich böse und nicht alle von diesen staatlichen Funktionären sind Teil einer fiesen Verschwörung oder halt organisierten Verbrechen und solchen fiesen Geheimoperationen, sondern die denken sich halt einfach, okay, wir müssen die Iraner ausspionieren, wir müssen die Russen ausspionieren und dafür brauchen wir menschliche Quellen, dafür brauchen wir Epstein. Und diese 30 Frauen, das ist zwar unglaublich schade für die, aber wichtiger sind halt ist die nationale Sicherheit und die ganzen Leben, die wir vielleicht damit retten, indem wir halt solche Operationen machen. Und dann ist es der Fall damit erledigt. für viele Funktionäre. Also, wie willst du jemanden, so jemanden drankriegen wie Epstein, der halt solche fortgeschrittenen Techniken benutzt? Man kann schon einiges erreichen mit gewöhnlichen Anwälten und gewöhnlichem investigativen Journalismus. Aber die meisten Anwälte trauen sich halt nicht und qualitativer Journalismus ist sehr, sehr selten und sehr, sehr teuer. Also diverse Internet-Influencer und manche größeren Figuren aus den Republican-nahen Medien hatten eigentlich so gut wie nichts Eigenes zu dem Fall Epstein erforscht und publiziert, sondern man bediente sich bei Regierungsdokumenten und in Artikeln echter Investigativjournalisten wie Julie K. Brown und färbte die Sache gemäß der Agenda der Republicans oder Democrats, obwohl Epstein Kontakte und Förderer aus allen Richtungen hatte. Also das heißt, das heißt, die einen framen das als Munition gegen die Republicans, die anderen framen das als Munition gegen die Democrats. Und das hilft uns nicht sonderlich viel weiter. Also diese Julie K. Brown entstammt ärmlichen Verhältnissen, zog früh von zu Hause aus und freundete sich an mit einer Gruppe aus Altkommunisten, die dann im Cannabis-Dunst linke Ideen nachplapperten und damit alle Probleme der Welt lösen wollten. Und sie arbeitete dann bis zu 14 Stunden am Tag, auch schon vor dem Epstein-Case, ohne die Garantie, nächstes Jahr noch einen Job zu haben. Dazu kommt noch, dass sie halt dann zumeist irgendwelche Crime-Stories schreiben musste und jetzt keine großen Fälle. Also das heißt, sie hatte halt irgendwo eine linke Färbung. Ihr Buch ist sehr fair, muss man sagen. Aber es ist halt immer so ein bisschen so eine linke Färbung, ein linker Bias. Also für sie ist es eine Geschichte von die Reichen gegen die Armen. Das ist der Fall auch zum Großteil. Das ist, was viele dann eben dann vergessen, wenn sie halt dann auf die Politik schauen, Ideologie und so. Also es ist, geht dann wirklich nur um die Oberschicht macht, was sie will und die Unterschicht soll da drunter leiden. Aber es ist viel, viel mehr als das. Und Julie K. Brown behandelt auch dieses mehr in ihrem Buch. Wobei halt dann die größeren geheimdienstlichen Zusammenhänge, das ist einfach nicht ihr Metier, das kennt sie wirklich nicht. Und da müssen halt Plattformen wie wir ansetzen und sagen, okay, was können da die größeren Sachen dahinter sein und was können wir daraus lernen? Also, das ist natürlich dann beklagenswerter Zustand. Also, richtige Investigativjournalisten sind selten. Sie können nur selten richtig interessante Fälle machen. Bei irgendwelchen großen, suspekten Zeitungen. Der Miami Herald gehört ja irgendwie einem Hedgefonds. Das ist alles nicht wirklich gut. Und stattdessen die sogenannten alternativen Medien, klassische Verschwörungsmedien, also entweder haben die überhaupt kein Geld, keine Expertise und keine Zeit. Ja, das heißt, die machen einfach bloß Copy and Paste. Oder erfinden irgendwelche Sensationen. Oder wir haben es zu tun mit solchen Plattformen wie Infowars von Alex Jones. Die hatten ja teilweise ein Millionenbudget und dann 40 Angestellte und 50 und 60 und irgendwann 70 Angestellte und so. Das heißt, die haben eigentlich das Geld und die Manpower, um einen richtigen Investigativjournalismus zu machen. Aber komischerweise, das letzte aufsehenerregende Stück Investigativjournalismus von Alex Jones bei Infowars, das letzte aufsehenerregende Ding war im Jahr 2000, die Infiltration des Bohemian Grove. Ja, und das war wirklich professionell. Alex Jones und ich glaube Mike Hansen, der Kameramann, die hatten sich darauf vorbereitet. Dann hatten sie halt quasi Jones so eine Art Tarnidentität verschafft. Das heißt, sie haben gesagt, wenn er gefragt wird von Sicherheitspersonal in diesem elitären Bohemian Grove Club, da in Kalifornien, wenn er gefragt wird, soll er sagen, yeah, ich bin aus Texas, weil er hat ja auch diesen Texas-Akzent und ich gehöre zu dem Mandalay Camp, ja, die Bushes. Hey. Und dann würden die Wachleute ihn wahrscheinlich in Ruhe lassen und genauso war es dann auch. Und dann sind die da rein, in diesen elitären Bohemian Grove Club und liefen halt auf und ab und das war natürlich dann suspekt. Aber es wurde halt relativ bald dunkel und dann konnten sie diese bizarre Nummer da filmen, dieses Cremation of Care-Ritual und mit versteckter Kamera und also eine Steineule, ein Altar und eine Menschenpuppe wird verbrannt und Leute in Kutten und so. Also ziemlich Eyes Wide Shut mäßig und dann versuchte das Establishment und die gewöhnliche Presse zu sagen, naja, das sei ja nichts anderes wie so ein harmloses Ritual irgendwie in der Freimaurerloge oder das sei halt so ein bisschen Theateraufführung und so. Aber nichtsdestotrotz wirkte es halt einfach wie ein Rückgriff auf die Antike. Ja, das heißt, man zelebriert hier nicht irgendwie ein Christentum oder Demokratie oder irgendwas Modernes. Nein, man zelebriert die Antike, ja, die Ancient World, wo halt alles ein bisschen schwurbelig war und halt ziemlich diktatorisch. Also selbst wenn du das jetzt nicht so radikal christlich interpretierst, ja, von wegen, okay, hier sind die guten Christen und da sind die Satanisten, es ist alles ein bisschen vielfältiger, ja, und aber es ist halt einfach, was du da festhalten konntest, war ein Ritual aus der Antike und wir wissen ja, dass halt eben dann in der amerikanischen Oberschicht, dass halt dann die Gebäude sind halt in Anlehnung an Rom, Griechenland, man stellt Obelisken auf, die halt dann in Anlehnung sind an das alte Ägypten und so weiter und so weiter und so weiter. Und seitdem gab es jetzt eigentlich keine Bombshell mehr, keinen richtigen Investigativjournalismus mehr, der jetzt da ein paar Sachen über 9/11 natürlich waren ganz gut von Infowars. Das halt auch noch, aber ansonsten, ja, gab es jetzt eigentlich nicht so viel von Infowars. Und Infowars wollte immer virale Stories, ja, aber auch mit hoher Tragweite. Aber es fehlte dann immer an geeignetem Personal. Anstatt echte Investigativjournalisten anzuheuern, die es da draußen ja gab, ja, die lieben gerne für ein garantiertes festes Gehalt und ohne die übliche kurze Leine gearbeitet hätten, holte sich Jones nur unerfahrene Leute, die kaum aus der Universität draußen waren. Es war eben kein typisches Verschwörungsmedium, das den Epstein-Fall wieder ins Rollen brachte, sondern der Miami Herald. Also, Infowars hatte das Geld, lange Zeit, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Infowars hatte das Geld. Es gab Investigativjournalisten da draußen, so wie Julie K. Brown. Die waren ständig pleite, haben viel zu viel gearbeitet und die hätte man casten können. Ja, das heißt, klar, Jones war jetzt ein bisschen konservativer damals aufgestellt und libertärer, jetzt nicht so links, aber ich meine, der Miami Herald gehört einem Hedgefund. Und Julie K. Brown machte diesen Kompromiss und sagte, okay, sie arbeitet halt für den Herald. Und dann wollte sie für Aufsteigen zur Washington Post unter dem neuen Besitzer, ich glaube Jeff Bezos. Also, das heißt, da hättest du richtige Investigativjournalisten halt anheuern können und ihnen sagen können, hey, ich zahle euch 70.000 Dollar im Jahr oder mehr, Bonusleistungen und halt weitere Bonuszahlungen, wenn ihr irgend so eine richtig brutale, virale Nummer zustande kriegt. Und ihr kriegt eine Festanstellung und ihr habt einfach die Sicherheit und die mentale Sicherheit, euch auf diese Fälle zu konzentrieren und ihr seid jetzt nicht immer nur auf dem Hotseat die ganze Zeit wie bei den Zeitungen da draußen. Da hätte alles Mögliche erreicht werden können. Durch so eine Plattform wie Infowars, wo der Chef dann der eigene Chef ist und wo man sagen kann, ja, wir machen den Fall, wir machen den Fall, wir machen jetzt nicht einfach nur simple Sex and Crime Stories. Was hätte man damit bewegen können? Ja, dann gibt es halt eben noch Leute, die wirklich Erfahrung haben bei Geheimdiensten oder beim FBI waren, also richtige Experten für halt Spionage und Spionageabwehr und Gegenspionage. Die hätte man auch anheuern können für Infowars, um halt noch eine zusätzliche Ebene da abzudecken. Aber was hat man angeheuert bei Infowars? Ja, Leute, die keine richtige Ahnung hatten, keine richtige Bildung. Dann zeitweise unter Obama wollte sich Infowars halt eben dann anbiedern und die wollten dann halt eben dann Afroamerikaner anheuern, Frauen, Latinos und so aus diesen Minorities. Und dann später kam dann die neurechte Ära und die Trump-Ära und dann plötzlich heuerte Infowars dann wieder einen Haufen weißer Männer an. Ja, da wollte man anscheinend keine Afroamerikaner mehr, keine Latinos mehr. Vielleicht machen die das immer noch so ein bisschen, diese Pseudodiversifizierung. Aber halt die wichtigen Personen dann vor der Kamera in den letzten Jahren bei Infowars waren halt einfach nur weiße Typen, weiße Männer. Ja. Yeah. Und die schwallen halt, das sind halt diese typischen rechten Phrasendrescher. Bla gegen links, bla gegen wow, bla bla bla. Ohne richtige Qualität. Ja, und es ist halt natürlich fragwürdig, warum Warum bekam Julie K. Brown dann doch das grüne Licht, den Epstein-Fall zu machen? War das einfach, war sie unter dem Radar? Das kann durchaus sein. Ja, es kann auch sein, dass man irgendwann weiter oben gesagt hat, man lässt Epstein fallen und man lässt Harvey Weinstein fallen und es soll halt eine Woke-Ära kommen und man polarisiert die Gesellschaft wieder, Männer gegen Frauen. Vielleicht war das auch von weiter oben halt so eine Entscheidung. Man hat dann vielleicht gedacht, Epstein ist sowieso verbrannt, weil nachdem Epstein so leicht davonkam, 2008 oder 2009, da konnte jeder Depp sich da draußen halt eben, da konnte dann eins und eins zusammenzählen und halt eben dann verstehen, dass Epstein vom amerikanischen Staat geschützt wird. Und das erhöht halt die Wahrscheinlichkeit, die Probability, dass er halt ein Agent ist für irgendeine Behörde. Und wer will da noch wirklich mit Epstein da so diese Sexpartys feiern? Ja, wenn da eben dann klar ist, da laufen versteckte Kameras und so. Und also Epstein war eigentlich verbrannt und man hat ihn dann anscheinend fallen lassen. Genau sagen kann man es nicht. Ja, und es hat ja Tradition, dass halt echte Journalisten Fälle zum Teil aufarbeiten dürfen, wie MK-Ultra, Iran-Contra, Wetterwaffen im Vietnamkrieg, das war ja Seymour Hersh, glaube ich, oder das Material von Edward Snowden. Aber es hat halt immer den Geschmack eines Limited Hangouts, also begrenzte Enthüllungen, die den Eindruck erwecken sollen, das System funktioniere letztendlich immer zuverlässig. Klassische Verschwörungsmedien zitieren meistens einfach die echten Journalisten und oder dichten dann Dinge dazu, erfinden Sensationsmeldungen ganz einfach. Ja, Miami Herald gehört der McClatchy Corporation, wurde von einem Hedgefonds gekauft. Also die Loyalität liegt gegenüber den Reichen. Ja, und einige von den Mädchen, die dann Epsteins Opfer wurden, einige von den Mädchen kamen aus schwierigen Verhältnissen, also entweder Unterschicht oder halt so unterste Mittelschicht. Das heißt, sehr fragile Familie oder sehr fragiler Haushalt. Das heißt, da haben sich alle angestrengt. Das heißt, die Eltern oder die verbliebenen Eltern haben gearbeitet wie die Blöden, um halt den Kindern eine Zukunft zu ermöglichen. Die Mädchen haben sich da auch wirklich in der Schule oftmals angestrengt, waren Einserschülerinnen und wollten das Richtige machen und so. Aber da war halt dann irgendwie so der Druck da, Geld dran zu schaffen oder halt eben man bekam also dieses Angebot, ja, du musst da irgend so einem halt älteren Typen halt massieren und dann kriegst du $200. Und Mädels dachten sich ja, okay, das ist ein Kompromiss, den man eingehen kann, ja. Und dann landeten sie bei Epstein. Wo sind denn heute die knallharten investigativen Medien, die keinem Konglomerat oder Hedgefonds gehören, die keine Großspender brauchen, die nicht irgendeiner großen Partei zuarbeiten? Wo ist die Qualität? Es gibt sowas nicht da draußen. Trotz der unendlichen Weiten des Internets, wo jeder sofort Dinge publizieren kann, ohne für Hosting wirklich bezahlen zu müssen. Also es gibt nicht eine einzige Zeitung da draußen in der Welt, die ich wirklich mag. Es gibt nicht eine einzige Internetplattform, die ich wirklich mag, wo ich jeden Tag gerne drauf schaue. Ich meine, ich klappe alles Mögliche ab an Informationsquellen. Neben Mengen an Sachbüchern. Ja, und Sachbücher sind die bessere Informationsquelle. Ich klappere alles Mögliche ab, aber es gibt jetzt nicht eine einzige Plattform, wo ich sage, da gehe ich jeden Tag gerne drauf. Die machen gutes Zeug und so weiter und so fort. Es gibt nicht eine einzige Plattform da draußen, die ich wirklich mag. Und das spricht Bände über das Maß an Kontrolle, dem wir hier unterliegen. Und ich meine, es gibt dann die Leute, die dann ja halt frustriert von der gewöhnlichen Politik und vom Mainstream und die gewöhnlichen Bürger sind alle so furchtbar und langweilig oder halt schlimme Charaktere und so. Oder zu dysfunktional und dann sucht man im Internet und hängt zu viel vom Rechner ab. Und dann stößt man so auf irgendwas. Verschwörungsmedien. Und dann denkt man, man weiß alles, man fühlt sich aufgewacht und so. Aber es ist alles immer noch innerhalb dieser Matrix. Es ist alles innerhalb dieser kontrollierten Bahnen. Und man verhält sich genau so, wie es halt eben beabsichtigt ist von weiter oben. Man verhält sich so, wie es die Algorithmen auch vorhersehen können. Das heißt, wenn du eine bestimmte Herkunft hast, ja, bestimmte Familienherkunft hast, wenn du eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur hast und dann mit bestimmten Informationen in Kontakt kommst, dann glaubst du halt bestimmte Informationen oder du reagierst so, wie es halt eben der Computeralgorithmus auch vorher berechnen kann. Und ich meine, die Leute haben ja in den letzten Jahren, also vor allem Verschwörungsmedien, Konsumenten und Verbreiter und Aktivisten, die haben ja diese Algorithmen gefüttert mit zahllosen Daten, damit die Algorithmen besser werden. Also Julie K. Brown erfand das Rad nicht neu. Und wenn du halt, wenn die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt mit das richtige Geld haben, um halt irgendeinen Fall zu machen, da kann richtig sowas Krasses raus resultieren. Aber es muss halt die richtige Person sein, zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Fall, mit dem richtigen Geld. Wenn du dem falschen Typen irgendwo im Internet oder was, wenn du den falschen Typen Geld gibst, oder wenn die richtigen Personen zu wenig Geld haben, no. Kommt nichts Großes bei raus. Also. Und Julie K. Brown hoffte dann, dass ihre Story, die so viel Mühe kostete und Geld, dass ihre Story dann online beim Herald wenigstens einen Tag lang richtig sichtbar sein wird, ohne gleich wieder in der Versenkung zu verschwinden. Ja, also sie war pleite, sie wusste dann nicht, ob sie noch $60 auf der Bank hatte für Kaffee und Bagels für die Crew zum Feiern. Sie zahlte ja für das College ihre Kinder. Wusste nicht mal, ob sie überhaupt eine Betriebsrente kriegt oder was. Und beim Herald in der Redaktion gibt es dann halt so einen Bildschirm, auf denen die Top-Stories gelistet werden von dem jeweiligen Tag. Das heißt, du kannst halt immer sehen, okay, meine Story ist im Mittelfeld oder unten oder weiter oben. Es war auch klar, dass es immer so Clickbait-Stories gibt. Also halt so Blödsinnsgeschichten, die halt Aufmerksamkeit kriegen. Und die Blödsinns-Clickbait-Stories sind immer weit oben, sehr erfolgreich. Man hofft damit, dass halt dann Publikum angelockt wird und dass das Publikum halt immer noch die besseren Stories liest. Und da war dann an dem Tag eine Story mit der Schlagzeile Woman passes gas in store, then pulls knife. Also eine Frau furzt in einem Laden und zieht dann ein Messer. Bedroht irgendwelche Leute oder greift irgendwelche Leute an. Und diese Furzgeschichte war dann die Top-Story. Ihre Geschichte, ihre Story bei Epstein war dann erstmal ganz unten oder ziemlich weit unten. Es wurde eine effektheischerische Schlagzeile gewählt, nämlich How a future Trump cabinet member, gemeint war Acosta, gave a serial sex abuser the deal of a lifetime. Also es war halt ganz klar geframed gegen Trump. Man hatte sich halt dran geklinkt an die an diese Trump-Sache. Ja, das heißt, Trump gab Alexander Acosta einen hohen Posten und Acosta hatte halt Epstein diesen soften Deal damals gegeben, damit Epstein davonkam. Also eine Schlagzeile, die halt Aufmerksamkeit erregt, ne? Und dann kletterte die Story und landete auf der Nummer 1 beim Herald. Und andere Medien brachten was darüber, andere Medien machten dann ihre eigenen Investigations und brachten Stories und so. Also es kam alles mögliche ins Rollen. Das Manhattan US Attorney's Office wurde aktiv. Es gab die Anklagen, die neuen gegen Epstein und so weiter und so weiter. So kam das Ding dann ins Rollen. Dann wird im Buch noch erwähnt, 2016, wir hatten das damals auch berichtet, war ja sehr vage und spekulativ eigentlich. 2016 gab es dann eben so eine Klage, die eingereicht wurde in einem Federal Court, in einem Gericht in Kalifornien, unter dem Pseudonym Katie Johnson. Sie sei 1994 im Alter von 13 Jahren von Trump und Epstein vergewaltigt worden, so der Vorwurf. Epstein hätte diese Sexpartys gehabt und Trump sei Gast gewesen. Auch eine 12-Jährige sei zugegen gewesen und wegen Formfehlern wurde die Klage dann nochmal eingereicht unter einem anderen Pseudonym im Southern District of New York. Das Mädchen sei rekrutiert worden damals von einer gewissen Tiffany, die auch eine eidesstattliche Erklärung abgab. Diverse Anwälte, die daran beteiligt waren, sagten gegenüber Julie K. Brown, also das sei jetzt kein Witz gewesen, diese Klage. Die Personen seien glaubwürdig. Es sei jetzt auch kein billiges Manöver gewesen, einfach um Trump zu schaden. Wobei natürlich die Möglichkeit besteht, dass es eine Finte war. Also dass halt dann dass vielleicht irgendjemand eine Fake-Klage eingereicht hat. In der Hoffnung, dass halt irgendwelche Anti-Trump-Leute dann draufspringen und das groß irgendwie berichten. Und dann wird enthüllt, dass es Fake war. Ja, kann auch sein. Epstein und Trump kannten sich wahrscheinlich richtig seit 1987, New York und Palm Beach. Die haben sich dann gestritten, als Epstein die Tochter eines Clubmitglieds Mar-a-Lago anbaggerte. Also Trump distanzierte sich von Epstein, weil Epstein halt unprofessionell war. Trump beschwerte sich vielleicht dann über Epstein bei höheren Kreisen, Typen wie halt zuvor Roy Cohn. Epstein wurde zu unvorsichtig, zu unprofessionell. Ein Imperium kann nur funktionieren mit Disziplin, sonst streiten sich bald alle oder drehen total ab. Epstein hatte 20 Telefonnummern von Trump in seinem Blackbook, auch eine Emergency Number. Ghislaine Maxwell stellte Berichten zufolge Trump seiner künftigen Frau Melania vor. 2004 gab es einen richtig Streit über einen Immobiliendeal. Haben wir jetzt wirklich dann nur die Spitze des Eisbergs gesehen? Über Epstein, über Trump, über Clinton? Das ist die interessante Frage. Also, die New York Times lud dann Mrs. Brown ein, die Autorin, platzierte sie im beeindruckendsten Raum in der Zentrale von der Times und wollte sie aushorchen, welche anderen Angles sie noch in petto hat zu der Geschichte. Sie plapperte etwas über einen besonderen geheimen Billionaires Club, bremste sich aber dann und sagte, sie werde sich jetzt nicht ausquetschen lassen, und dann brachte die New York Times halt eine Story in der Richtung, also dieser Billionaires Club. Aber jetzt nicht die sogenannte Mega Group. Die Mega Group, das sind ja so, das geht so in die Richtung Jewish Mafia unter der Leitung von der CIA. Und wenn man das zurückverfolgt, wird es noch interessanter. Also manche von diesen Familien, ja, weil Epsteins Familie, die kamen ja aus dem Ostblock. Also es ist das russisch besetzte Polen, Lithuania und so. Und es gibt ja manche anderen Funktionäre in diesem angloamerikanischen Empire, also so Typen, die dann für das angloamerikanische Empire arbeiten. Die haben dann so einen Jewish Background und kommen ja nicht aus dem Ostblock hier. Aber die Familien gehen Generationen zurück und dienten dem russischen Zarenreich. Ja, die Zaren waren ja Hessen-Darmstadt und Schleswig-Holstein, Romanow-Gottorf, das geht also in europäischen Hochadel rein, und ist eben die Frage, wie stark waren diese einzelnen Familien da schon privilegiert unter dem Adel? Wurden die für Spionage benutzt und so, und bewegten die sich dann einfach halt eben in die USA? Dort ist der Einfluss vom europäischen Hochadel ja auch sehr, sehr groß, größer als die meisten es ahnen. Also gerade diese Familien, Hessen-Darmstadt, Hessen-Kassel und so weiter. Ja. Welfen, Bettina, Reginare. Und diese Familien haben ja dann andere Familien dann rekrutiert, aufgebaut, über Generationen hinweg aufgebaut, halt so als Tarnleute, als Tarnmänner, als Tarnfirmen, als Strohmänner. Ja, wie zum Beispiel das bekannteste Beispiel, das Leuten geläufig sein sollte. Hessen-Kassel, also das Haus Hessen-Kassel, rekrutierte dann die Rothschilds und baute die Rothschilds auf. Und man hat dann hintenrum das Märchen dann eben drumherum gestrickt. Die Rothschilds hätten dann irgendwie das britische Kolonialreich übernommen. Totaler Schwachsinn, ja, also vor allem auch dieser Waterloo-Mythos. Aber man hat diesen Mythos, dieses Märchen wirklich genährt, damit halt gerade das rechte Spektrum dann wirklich glaubt, die ganzen krassen Sachen vom britischen Kolonialreich, das sei jetzt irgendwie da stünde jetzt eine jüdische Weltverschwörung dahinter. Totaler Käse, totaler Schwachsinn. Es gab so viele Leute unterschiedlicher Ethnien, die dann rekrutiert wurden vom angloamerikanischen Empire, auch in der Kolonie Indien. Teilweise Leute, die jetzt auch Milliardäre sind oder Milliardäre spielen und so. Leute, die ganz anders aussehen. Da kann man, wie gesagt, noch so viel drüber machen, aber das sind halt so Ebenen da. Also wenn es halt richtig in die Geheimdienste reingeht, dann machen die Massenmedien natürlich da Schluss. Ja. Ja, und das heißt dann verantwortlich oder eine der Hauptverantwortlichen für diesen soften Deal, den Epstein damals bekam, ja, wo Epstein so leicht davon kam, verantwortlich war Deputy Assistant Attorney General Sigal Mandelker. Das ist eine Frau. Und 2017 wurde sie dann nominiert von Präsident Donald Trump für die Position des Undersecretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence. Also sie hatte damit zu tun, Geldströme aufzudecken, letztendlich von Terroristen, und Geldströme von halt irgendwelchen Spionagenetzwerken. Oh. Okay. Das heißt, sie wäre dann in der Position gewesen, um zusammen mit der Geheimdienst-Community halt eben dann Iraner auszuhorchen, Russen auszuhorchen, Mittelsmänner auszuhorchen, Finanzströme auszuhorchen. Und dafür hätte man eben auch jemanden brauchen können wie Jeffrey Epstein. Und es hieß ja auch, Jeffrey Epstein hatte dann irgendwie gearbeitet mit diesem Brunel und teilweise importierte man junge Mädchen aus dem Ostblock und man hatte Geschäfte im Ostblock und so. Wäre natürlich ideal gewesen für die amerikanischen Geheimdienste, um halt eben da zu spionieren. Und diese Seagal Mandelker wurde halt eben dann hier zuständig. Undersecretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence. Mandelker spielte eine wichtige Rolle in der Trump-Administration, gerade wenn es um die Politik geht gegenüber dem Iran. Also die Sanktionen gegen den Iran, Financial Crime Enforcement gegen Iran. Also man wollte halt eben dann rausfinden, also nicht nur Sanktionen verhängen gegenüber dem Iran, sondern eben rausfinden, umgeht der Iran diese Sanktionen? Betrügt der Iran halt aus amerikanischer Sichtweise? Dafür braucht es Spionage. Also sie war halt eben der Oberhawk gegenüber den Iran. Und Trump hat ja auch immer wieder gesagt, vielleicht gibt es einen Iran-Krieg und zusammen mit Israel und so. Und das war halt einfach dann so die Trump-Administration. Ja, und es ist halt oftmals so, das heißt, man kann Leute, auch Funktionäre, motivieren, jetzt nicht nur mit Geld, nicht nur mit Drohungen, sondern auch einfach mit halt einem Appeal. Das heißt zum Beispiel, Trump gilt ja als ausgemachter Zionist, sein Vater war Zionist, also viele persönliche Freunde und Geschäftspartner haben halt den jüdischen Hintergrund, Sheldon Adelson und so. Und denen geht es dann teilweise wirklich um die Sicherheit Israels. Ja, das heißt, die hören halt dann nur, Iran baut an Atomwaffen und so. Und der Iran, hinter dem Iran steckt dann Russland. Also muss da spioniert werden. Ja, das kann halt eben sein, dass Trump halt einfach die Rolle spielte vom Putin-Versteher, vom Putin-Freund. Ja, das habe ich auch von Anfang an gesagt. Vielleicht wurde Trump selber rekrutiert vor langer Zeit von irgendeinem amerikanischen Geheimdienst. Vielleicht als er pleite war und nie keine Bank ihm mehr irgendwas leihen wollte. Und dann kam dann vielleicht ein Geheimdienst und sagte, wir vermitteln dir was. Und plötzlich gab es dann neue Kredite über, glaube ich, 2 Milliarden Dollar von der Deutschen Bank, die ja auch Geschäfte machte mit Epstein und mit seltsamen Russengeschichten. Interessant. Und dann niemand sonst hat die Frage gestellt, so wie wir, hey, kann es sein, dass Trump vielleicht im Sinne agierte eines westlichen amerikanischen Geheimdienstes? Ja, dass er jetzt nicht irgendwie für einen Russendienst arbeitet und irgendwie da in Amerika verraten hätte im Wahlkampf, um da irgendwie für das Versprechen Schmutz zu bekommen im Wahlkampf gegen Hillary. Ich meine, das habe ich von Anfang an gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Und Trump hatte ja eher den Background Kommunistenjäger. Ja, also mit Roy Cohn und diesen Leuten gab es ja auch so Sexpartys von der CIA, um halt irgendwelche potenziellen Kommunisten da einzufangen. Alles super interessant und viel, viel breiter gefächert, als die üblichen Medien das berichten. Also falls Epstein eine Quelle war für den Geheimdienst, fiel dies in Mandelkers Bereich. Und und dann ein weiterer Vertuscher im Fall Epstein, könnte man sagen. Oder so macht das auf mich den Eindruck hier. Hier eine weitere Person von Interesse ist der US Deputy Attorney General Mark Philip. Also nachdem die Bush-Administration vorbei war, diente er dann als Deputy Attorney General of the United States. Und also unter Bush diente er. Und dann unter Obama war er eine Weile lang Acting Attorney General. Er besuchte Oxford und Harvard. Und dann haben wir noch eine Person, die in dem Zusammenhang erwähnenswert ist, nämlich Florida Governor Ron DeSantis. Der wird ja jetzt abgefeiert von dem rechten Spektrum, wird auch dem Verschwörungsmedienpublikum beworben. Oh, Ron DeSantis sei gegen die Masken und gegen die große Covid-Verschwörung und Ron DeSantis sei jetzt der Gute, der vielleicht der neue Präsident, ja, der uns retten wird vor der linken Weltverschwörung, heißt das. In Wirklichkeit ist es halt ein totaler Establishment-Typ. Und es gab dann ja so eine Prüfung, das heißt, man wollte dann ganz offiziell nachschauen, gab es Korruption damals, als Epstein damals so leicht davon kam, und dann wurde das halt eben dann in Florida halt eben untersucht. Also Department of Law Enforcement in Florida meinte da, nein, es gab keine Korruption, das sei alles okay gewesen. Und Governor Ron DeSantis hatte diese Ermittlung hier im August 2019 angeordnet, ja, hat die Untersuchung angeordnet, ein paar Tage bevor Epstein sich angeblich selber gekillt hat in einem Federal Prison in New York City. Also Ron DeSantis, und unter Ron DeSantis heißt es halt eben dann, nö, ist alles mit rechten Dingen zugegangen da in Florida. Alles mit rechten Dingen. Damals. Okay. So. Das war eine Story hier im Independent. Britische Presse. Dann Epsteins Tod. Julie K. Brown ist da relativ nüchtern und fair. Sie hatte ja viele Geschichten früher gemacht über halt Kriminalfälle, Häftlinge in Floridas Gefängnissen. Und da kam es immer wieder mal vor, dass da Leute dann gestorben sind in der Haft und dass es dann vertuscht wurde und so. Also da gab es irgend so einen Typen, der wurde dann in so eine brühheiße Dusche reingesteckt und so. Und Julie K. Brown wusste also, ja, da gibt es immer wieder mal Fälle, wo dann Verbrechen passiert und das wird dann vertuscht. Und dann nüchtern sagt sie halt, die Wärter hatten stundenlang kein Auge auf Epstein, die Kamera-Footage vom Gang sei defekt. Die Leiche wurde bewegt sofort. Man hat also keine Fotos vom ursprünglichen Zustand gemacht der Leiche. Es gab diese komischen Brüche da im Hals. Es ist halt eben dann so, aus Sichtweise von der Geheimdienst-Community, nationale Sicherheit. Die nationale Sicherheit geht vor. Das heißt, wenn halt eben dann die Gefahr ist, dass da zu viele Geheimoperationen enthüllt werden durch Epstein, dass es aus dem Ruder läuft, ja, es ist halt vorteilhaft, den umzulegen, dann wird er halt eben dann umgelegt. Fertig aus. Auch wenn es Backlash gibt, auch wenn dann viele Leute sagen, okay, das stinkt, das kann ja wohl nicht wahr sein und so, und das wirft dann ein schlechtes Licht auf Behörden und so. Das ist dann wurscht. Nationale Sicherheit geht vor. Ja, und man sieht halt eben dann, wie praktisch es ist, wenn ein großes Empire aufgesplittet ist zum Schein in mehrere Teile. Also du hast dann hier die USA, dann hast du hier Britannien, dann hast du die EU, dann hast du Israel und so. Und wenn du dich halt künstlich so zum Schein aufteilst, dann kannst du natürlich dann bestimmte Leute einwickeln. Ja, das heißt dann den einen Job machen die Israelis, den anderen Job machen die Briten, dann die amerikanischen Dienste und so. Und viele Leute, viele Funktionäre in diesem Empire verheddern sich halt dann scheinbar und stehen dann unter Druck von dem einen Dienst und von dem anderen Dienst und so. Und so kannst du die Leute halt wirklich dann kontrollieren. Und es gibt nicht diese eine Struktur, wo diese Leute dann kapieren können, wie das funktioniert, sondern du hast da den Mossad mit drin und MI6 und die Russen und so. Und der ist ein Doppelagent und ein Dreifachagent und so. Und es wird dann schön unübersichtlich für die einzelnen beteiligten Personen in diesem Empire, damit die nie wirklich kapieren, was los ist. Das heißt, du kannst halt dieses Empire künstlich so kompliziert wirken lassen, dass kaum einer mehr dahinter steigt. Und dass man von Wesentlichen halt eben dann abgelenkt ist. Und wenn wir halt eben dann heute nur noch drei Supermächte haben, dann sehen wir halt ein hohes Maß an Zentralisierung einerseits. Aber es wird trotzdem versucht, den Eindruck zu erwecken, alles sei so undurchdringlich und chaotisch. Ja. Also, und jetzt haben wir dann eben diese bizarre Situation. Die Trump-Ära ist vorbei. Die Democrats hoffen halt, dass die Rechten sich zerstreiten. Die Rechten denken sich, Streit hält halt das Publikum beschäftigt, also alle im rechten Lager streiten jetzt irgendwie miteinander. Auf der anderen Seite, wenn es dann zu einer Wahl, um eine Wahl geht oder irgend sowas, dann halten die Rechten dann doch alle wieder zusammen und die Verschwörungsmedien halten zusammen, ja. Halten dann zu den Rechten und Hauptsache Republican. Und jetzt gibt es dann dieses neue oder dieses relativ neue Social Media Network Getter. Und hinter Getter steckt dann irgendwie so ein bisschen Steve Bannon und dieser komische chinesische Milliardär, dieser Überläufer, wie es heißt. Und Leute, die dann, so Chinesen, die da irgendwie dahinter stecken, hinter dem konservativen Social Media Network, die schmücken sich dann irgendwie mit so Freiheit oder schmücken dann ihre Büros da mit den Freiheitsstatuen, wo die Freiheitsstatue dann Maos Kommunistenbuch in der Hand hält. Sie wissen schon, dieses leere Quatschbuch, was ich mal näher analysiert habe, in meinem neuen Werk hier, Das Kartell der Supermächte, Band 6, Klima und Sozialismus, gerade viel über China mit drin. Und Dinge, die sie nirgendwo sonst finden. Und das ist halt die Frage, für wen arbeiten diese komischen Chinesen hinter Getter? Und greifen die dann die ganzen Daten ab von den Konservativen in Amerika? Also niemand kriegt da anscheinend irgendwas hin, ohne dass da komische Milliardäre dahinter stecken. Dann hier in Europa, in Österreich, gibt es irgendwie jetzt so einen TV-Sender, wo halt richtig Geld dahinter steckt und wo halt dann die schicken Newsdesks da sind und so und es soll alles seriös aussehen, aber man guckt dahinter, ah, wieder mal ein Milliardär steckt dahinter. Und wer hat die AfD aufgebaut? Ach ja, der Baron von Finck, dessen Großvater hier eine Karriere und einen Adelstitel bekam von Hochadel. Und es geht in Richtung Britannien und die Briten mischen sich ja in Deutschland ein, natürlich seit dem Krieg sehr stark. Der Gründer der NPD wurde enttarnt als britischer Agent. Das heißt, wir sehen halt, wie wenig Substanz da ist im rechten Lager, auch im linken Lager. Die Washington Post berichtete jetzt kürzlich, also seit dem Kapitolsturm ist halt im rechten Lager alles drunter und drüber. Das heißt, alle beschuldigen sich gegenseitig. Bannon beschuldigt Roger Stone beschuldigt Steve Bannon. Dann manche kooperieren mit den Ermittlern. Dann Michael Flynn streitet sich mit, also Michael Flynn sagt, dieses QAnon-Zeug ist Quatsch. Dieser eigentliche Q-Account postet ja nichts mehr seit langer Zeit. Und dann gibt es halt diese ganzen Möchtegerns, die halt dann sagen, sie führen jetzt diese Q-Sekte weiter. Michael Flynn mag diese Q-Sekte nicht. Einige aus dieser Q-Sekte mögen jetzt Michael Flynn nicht. Alle beschuldigen sich gegenseitig, Agenten zu sein und Satanisten zu sein, heimlich. Totales Chaos, total unprofessionell. Donald Trump macht sich unbeliebt, weil er jetzt die Impfung empfiehlt, auch die Booster-Impfung. Und manche sagen jetzt, Trump sei böse oder dumm, obwohl sie früher gesagt hätten, Trump sei so intelligent. Also gerade Infowars, Alex Jones, attackiert jetzt Donald Trump wegen dieser Impfung. Infowars macht immer noch Stimmung, krass Stimmung gegen die Impfung. Und machen jetzt auch Stimmung gegen Trump, obwohl sie Trump vorher verherrlicht hatten. Da hieß es wirklich dann, Trump spielt vierdimensionales Schach. Trump ist so intelligent, Trump hat den Masterplan. Und jetzt heißt es, nö, Trump ist dumm. Trump ist so dumm. Und vorher hieß es noch, der Heilige Geist bläst durch Trump hindurch. Und dann jetzt heißt es dann plötzlich, na, Trump könnte so böse sein. Und dann gibt es halt Backlash von den Trump-Anhängern, weil viele Leute meinen halt irgendwie, Trump sei cooler als Alex Jones oder bedeutender als Alex Jones, also attackieren diese Anhänger Alex Jones. Dann gibt es ja viele Anklagen gegen so rechte Figuren, wegen halt dem Kapitolsturm, wegen den Behauptungen gegen halt Dominion und Smartmatic, wegen Wahlbetrug. Und jeder will Spenden sammeln, weil er die Kohle braucht für seine Anwälte und so. Also dann so Kommentatoren meinten dann halt, ja, niemand weiß jetzt mehr, wem er da hinterher dackeln soll. Es gibt diesen Q nicht mehr. Trump ist irgendwie so weg vom Fenster und Trump ist ja auch schon zu alt und hat so viel Probleme, die er mit sich rumschleppt und Lawsuits und so. Dann Alex Jones stritt sich mit dem QAnon-Schamanen, der dann ins Kapitol rein ist. Alex Jones hetzte die Polizei an Weihnachten auf seine Frau, die dann verhaftet wurde. Verbrachte Weihnachten im County Jail. Sie hat ihm schon die Polizei auf den Hals gehetzt. Der QAnon-Schamane bekam ein milderes Urteil, weil sein Anwalt erklärte, er sei schwer psychisch gestört. Also sogar Transient Schizophrenia. Alex Jones' Sohn Rex sollte ja mal aufgebaut werden als neuer Star. Ist jetzt aber überhaupt kein Star und trasht Alex irgendwie in fremden Shows. Also nichts wie Chaos, nichts wie amateurhaftes Rumgeeier. Und immer nur dann, wenn so eine neue Krise ist oder wenn halt irgendwie dann so eine neue Lichtgestalt aufgebaut wird, so eine Pseudo-Messias-Gestalt wie Trump, der neue Führer, nur dann reißt sich das rechte Lager irgendwie zusammen und agiert irgendwie so ein bisschen einheitlich. Das ist der Ist-Zustand in der konservativen Sphäre. Also man sieht es ja jetzt auch so also die einen sind jetzt pro Michael Flynn, die anderen sind gegen Flynn. Das ist so eine Seifenoper. Das Corona-Thema wird geritten, obwohl halt Milliarden Impfdosen erfolgreich waren. Trump und Putin empfehlen eindringlich Impfungen. Und in Deutschland wird ja vieles kopiert, einfach was die Amerikaner machen, die amerikanischen Aktivisten machen. Einige deutsche Aktivisten sind jetzt ins Ausland geflüchtet, viele haben ihre Karrieren ruiniert. Verfassungsschutz stufte diverse Publikationen als gesichert rechtsradikal ein. Und man wartet irgendwie auf die nächste Krise. Also vielleicht Russland, ja, greift die Ukraine an und ein paar andere Länder an und so. Und vielleicht kann man das dann wieder nutzen, um halt dann Publikum zu generieren. Und dann wird es halt wieder geframed. Also ja, die russischen Eroberungen seien vielleicht irgendwie konservativ, heißt es. Und die EU sei ja links und die linke Weltverschwörung. Und dann wird es wieder so geframed, links gegen rechts. Ja, und du musst da eine gewisse Leitmeinung haben, ansonsten bist du dann der Zuarbeiter der satanischen Weisen von Zion und irgendwie so wird das dann heißen. Es ist immer zyklisch, also wenn Krise ist, wird dann halt Support in Stuss gesteckt und das wird dann ganz groß. Generalstaatsanwalt von DC erhebt Klagen gegen die Gruppe Oathkeepers, die Proud Boys, Dutzende von Einzelpersonen wegen Verschwörung zur Terrorisierung des Distrikts durch Planung, Förderung und Teilnahme an dem Angriff aufs Kapitol vom 6. Januar. Also Oathkeepers, Proud Boys International LLC, 31 Leute, Vorsitzender der Proud Boys angeklagt, Enrique Tarrio, der war mal ein Informant für die Behörden, Anführerin der Florida Oathkeepers, Kelly Maggs und weitere 50 Leute angeklagt. Heiliger Strohsack. Also, das heißt, da haben Leute dann sich abgesprochen, so auf Social Media, oh, wir gehen ins Kapitol rein und wir, irgendjemand meinte, wir nehmen Nancy Pelosi gefangen und wir ermorden Nancy Pelosi vor den laufenden Kameras wir verhindern, dass Joe Biden Präsident wird und so. Und dann, als diese Nummer dann halt versandet war, hier ist dann plötzlich, wir haben doch nur Spaß gemacht, wir haben doch nur geredet, das war doch alles nicht ernst gemeint, wir haben doch hier Freedom of Speech und so. Und jetzt kommen die halt dann wirklich dann dran. Und das verschreckt halt natürlich dann viele andere Aktivisten und so, die denken sich dann, nee, bei sowas mache ich nicht mit und so. Also man hat Leute wirklich ins Kapitol reinrennen lassen. Ja, und da hat man sie auflaufen lassen und jetzt kann man sie schön fertig machen und so hält man die Leute halt beschäftigt und polarisiert, rechts gegen links. Oberschicht gewinnt. Und es ist so verrückt, diese Leute, der Anführer der Oathkeepers, irgendwie studierte, glaube ich, an Yale und ist dann so ein halber Hochstapler und seine Anhänger bringen sich in Schwierigkeiten, aber er versucht sich dann aus Schwierigkeiten total rauszuhalten und gab dann das Geld der Organisation aus und dann war die Organisation total zerstritten. Also du kriegst nicht mal so eine Group hin, in der rechten Sphäre, nicht mal so eine Organisation kriegst du hin, ohne dass alles im Chaos versinkt und amateurhaft ist und total lächerlich ist. Und deswegen imponiert es halt im Zielpublikum so, wenn dann halt die Russen zum Beispiel Eroberungen machen unter Trump und dann denken alle unter Putin halt Eroberungen machen und dann denken alle, Putin ist die Lichtgestalt. Weil der hat ja Atomwaffen und so und Panzer. Ja, und nicht nur so blöde Online-Accounts wie jetzt die Oathkeepers. Das ist das Gefährliche an der ganzen Sache. Und und dann diese Nummer mit Alex Jones von Infowars über die Weihnachtsfeiertage. Also seine Frau, die zweite Frau, soll ihn über 20 Mal geschlagen haben und gedroht haben, ihn mit einer Steinkugel auf den Kopf zu schlagen. Er fürchtete um sein Leben, so die Polizeidokumente. Erica Wolf Jones wurde dann von der Polizei verhaftet. Könnte man dazu sagen, ja, wenn Alex sich jetzt gewehrt hätte, dann hätte er sie die Polizei anrufen können gegen ihn und dann wäre er im Knast gelandet. Und ja, aber trotzdem, sie verbrachte Weihnachten im County Prison. Laut Jones hatte Erica ihn beschuldigt, sie zu betrügen mit einer anderen Frau oder Frauen. Jones sagte der Polizei, dass sie ihn nie mit dem Stein geschlagen habe, sondern den Stein in Richtung seines Kopfes geworfen habe. Hätte ihn um Zentimeter verfehlt, sie widersetzte sich der Festnahme, sei alkoholisiert gewesen, wurde am Sonntag, ich glaube Montagmorgen, auf Kaution freigelassen nach Weihnachten. Und so weiter. Und sie hatte noch einen Prozess am Laufen wegen Trunkenheit am Steuer. Wiederholte Trunkenheit am Steuer. Erhebliche Trunkenheit am Steuer. Er hetzte die Cops auf sie mehrfach. Sie hetzte die Cops auf ihn. Auch bei ihm wegen Trunkenheit am Steuer. Hätte fast 0,8 Promille gehabt. Das wäre richtig übel für ihn gewesen. Also nichts wie Wahnsinn. Ja. Und dann stellt sich Jones vor die Kamera und sagt, seine Frau nimmt halt psychiatrische Medikamente und die Medikamente, das war nicht richtig eingestellt und deswegen sei sie total gaga gewesen an dem Tag und das sei alles gewesen, ja, und er liebe ja seine Frau, und die Pharmaindustrie sei schuld, das sei eine große Verschwörung, er nix schuld, ja, also die letzte Frau hat er für verrückt erklären lassen und von Therapeuten bearbeiten lassen und von Gutachtern vom Gericht bearbeiten lassen mit seinen Staranwälten. Die neue Frau ist angeblich auch verrückt, laut Alex, aber er natürlich nichts schuld. Ja, er ist ja der Familienmann, er ist ja der Konservative. Er ist ja das Vorbild, er belehrt ja sein Publikum, wie Familienwerte auszusehen haben und was es heißt, konservativ zu sein. Und er bewirbt auch Russland, weil Russland ja auch so schön toll konservativ ist und es sei ja angeblich ein Paradies für Frauen jetzt und für Männer. Und für Kinder. Ja? Also total gaga. Das heißt, klar gibt es halt natürlich Situationen, wo jemand halt psychisch krank wird, das spielen ja so viele Faktoren mit rein, was ich nach einer Geburt oder sowas, da kann ja sich dann heftige Depressionen folgen und wenn man dann tatsächlich dann Psychopharmaka nimmt, das kann auch dann natürlich üble Folgen haben und so. Aber das ist halt das Wunschszenario, das Alex Jones hier präsentiert, wo er über an nichts schuld ist. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, was da dahinter stecken kann. Und ich meine, bei Jones haben wir jetzt wirklich dann zwei Frauen, die ihn am liebsten überfahren wollen. Zig ehemalige Angestellte, zig ehemalige Kollegen, zig ehemalige Bekanntschaften, die ihn alle am liebsten mit einem Auto überfahren würden. Aber er beharrt darauf, nee, er sei der Gute und die anderen sind immer die Bösen. Und wer das ihm glauben will, der kann sich gerne auf den einlassen, aber wir haben ja gesehen, was da letztendlich dabei rauskommt. Und er wurde für schuldig befunden in diesen Sandy Hook-Klagen, weil er ja unbedingt in der Sendung labern wollte. Sandy Hook sei irgendwie fake und es hätte irgendwie keine toten Kinder gegeben und so und die Eltern seien suspekt von den nicht wirklich toten Kindern. Und dann wurden die Adressen genannt von denen. Man könnte ja bei denen mal vorbeischauen und so. Ich meine, was für ein Wahn. Was für ein Wahn. Ja. Ich meine, wie viele verrückte Typen sind Leute da draußen bereit zu akzeptieren? Ja, wie lange wollen sich Leute noch belabern lassen von solchen Influencern? Und dann, ja. Jetzt hatten wir einen Artikel einen Kommentar von dem britischen Historiker Niall Ferguson, der war oder ist an Harvard, Stanford, Oxford, London School of Economics. Ich habe, glaube ich, mindestens zwei Bücher gelesen von Niall Ferguson, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich finde ihn zu obrigkeitshörig, bei weitem. Und er ist halt eben, wird immer vorgezeigt hier als der große, tolle Historiker. Das war, glaube ich, jetzt ein Kommentar hier im London Guardian. Das ist ein pessimistischer Text zur gespannten Ukraine-Situation. Ein Text, der sich stark unterscheidet von den Statements aus Politik- und Nachrichtenmedien. Für ihn sind die aktuellen Verhandlungen zwischen NATO und Russland sinnlos, weil Putin und seine Generäle sich längst für Krieg entschieden hätten. Also seine Analyse, deckt sich zum Teil mit meiner. Das heißt, es ist einfach eine imperiale Kalkulation. Krieg lohnt sich für die Russen jetzt mehr als kein Krieg. Und Niall Ferguson meint halt dann, die Russen hätten da ein Ultimatum gestellt. Also einiges von diesen, also de facto ein Ultimatum. Ja, das heißt, einiges von den Forderungen ist jetzt nichts anderes als eine Neuauflage von diversen älteren Verträgen zwischen der NATO und den Russen. Also diese Raketenbegrenzung, dann halt ähnliche Dinge, ja. Aber der eine Punkt, den die Russen unbedingt umsetzen wollen, ist halt eben dann, die NATO muss zurück auf den Stand von 1997. Also im Endeffekt soll der Ostblock, Osteuropa, also auch inklusive Polen und so, nicht nur die Ukraine, sondern Baltikum, Polen und so, das soll alles so wehrlos sein, dass die Russen das blitzschnell überrollen können. Ja. Wenn sie wollen. Und diese Forderung ist halt natürlich dann ziemlich krass. Und die Russen machten auch irgendwie klar, also auch zwischen den Zeilen, dass ihnen halt vieles einfach nicht genug ist. Das heißt, die Russen würden sich da mit kaum was wirklich zufrieden geben, und es ist eigentlich ein Done Deal, dass es da Krieg gibt. Es sei denn, die NATO knickt da total ein. Ja, man will ein neues Jalta. Ja, so wie damals, wo man halt da rumgeschachert hat, die Sowjets bekommen hier ganz Osteuropa und so. Also, und die USA und ihre Verbündeten haben ja viel mehr Geld als Russland und können auf diese Weise ihre Dominanz ausdehnen, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Für Russland lohnt sich Krieg einfach mehr, weil die russische Wirtschaft ist ungefähr so groß wie die von Südkorea. Und Niall Ferguson wird dann sogar noch pessimistischer und sagt dann, ähnlich was wir auch schon gesagt haben, selbst wenn es zu einer Invasion kommt, ja, also Ukraine oder mehr Länder, selbst wenn es zu einer Invasion kommt, heißt es noch lange nicht, dass dann tatsächlich diese großen Mega-Sanktionen kommen vom Westen. Sondern es würde einfach neu verhandelt werden. Ja, die Russen sagen dann, hey, wenn wir jetzt nicht Zugeständnisse kriegen, dann behandeln wir die Dissidenten hier in der Ukraine schlechter oder in Polen. Oder wir machen, oder es ist, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich für einen dritten Weltkrieg, oder wir rüsten halt einfach dann noch mehr Atomwaffen oder sowas. Und biologische Waffen und chemische Waffen. Ja. Also wird einfach neu verhandelt. Man macht die Eroberungen und dann sagt, okay, jetzt stellen wir halt neue Forderungen. Und im Westen wird es heißen, ja, was sollen wir denn machen? Wir können ja nicht einfach irgendwie nur darauf reagieren, das wäre ja zu gefährlich. Und jetzt hat dann Olaf Scholz noch gesagt, er will eine neue Ostpolitik, so wie Willy Brandt. Ja, genau, und dann Stationierung von Mittelstreckenraketen. Die Russen fahren dann halt Mords die Raketen ins besetzte Polen und Kaliningrad und so. Und dann heißt es, ja, wenn wir die Raketen zurückziehen wollen, dann brauchen wir Zugeständnisse von Europa. Die kaufen dann wieder unser Gas und so. Es gab ja schon mal Sanktionen gegen hier die russische Aluminiumindustrie, und das war für den Markt dann halt zu krass, und die USA machten einen Rückzieher. Also viele Länder können sich solche Sanktionen gar nicht leisten. Viele andere Länder hier gegen Russland. Sanktionen gegen Nord Stream 2 wären politisches Theater, wären ansonsten unbedeutend. Moskau hält Devisenreserven in Höhe von 620 Milliarden US-Dollar. Der neue deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz traf sich kürzlich mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Brüssel und bekräftigte die üblichen Versprechen von massiven Konsequenzen und erheblichen Kosten für Russland im Falle einer Invasion der Ukraine. Gleichzeitig forderte Scholz eine neue Ostpolitik in Anlehnung an Willy Brandt, der im Kalten Krieg die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und den Ländern des Ostblocks forderte. Also, Scholz will einen qualifizierten Neuanfang in den Beziehungen zu Russland. Gab es so ein Telefonat mit Putin vor Weihnachten. Aber wie viele Neuanfänge, Pseudo-Neuanfänge, hat es bereits seit 1991 gegeben? Also nichts, was die deutsche Bundesregierung in den nächsten Jahren tun kann, wird irgendwie neu sein oder ein Anfang oder qualifiziert. Die SPD entstand aus der kommunistischen Bewegung heraus und spielte in der Nachkriegszeit immerzu die Rolle des Beschwichtigers in Bezug auf Russland. Damals war man sich wegen dem Kommunismus ideologisch nahe, während sich das Putin-Regime heute vermarktet als ein Mix aus antifaschistischem Erbe und ultrarechtem Zarenreich. Die sowjetischen Geheimdienste hatten die SPD infiltriert. Wir wissen bis heute nicht, wie stark und wie viele Doppelagenten darunter waren. Also Doppelagenten, die in erster Linie für amerikanische und oder britische Dienste arbeiteten. Schröders Putin-Nähe kann kaum noch übertroffen werden. Auch Egon Bahr hatte dermaßen heikle Gesprächskanäle mit dem Osten, dass er in Verdacht geriet, ein Agent zu sein. Scholz stammt aus den alteingesessenen Hamburger Seilschaften, einer Art Neuauflage der alten Adelsrepublik Venedig. Die Geheimdienste und Geheimpolizeien des Hochadels hatten frühzeitig die sozialistische Bewegung infiltriert. Willy Brandt, Staatssekretär im Bundeskanzleramt Egon Bahr, wurde zum entscheidenden Architekten der auszuhandelnden Vertragswerke mit dem Osten, trotz gewisser anfänglicher Skepsis ausländischer Politiker wie Nixon, Kissinger und Pompidou, unterstützten die Westmächte diese Politik. Also das war jetzt nicht einfach nur so ein einfach so auf dem Mist der SPD gewachsen. Nein, es steckt natürlich dann mehr dahinter. Und nein, es steckten nicht die Weisen von Zion hinter Kissinger und Nixon. Das ist immer dann so der Kniff, ja, wenn dann Leute zu misstrauisch werden, dann bringt man das Ganze wieder zurück auf diese klassischen Verschwörungsnarrative, um die Leute abzulenken. Und sagt dann, ja, das ist halt immer noch links gegen rechts. Nach so vielen Jahrzehnten haben wir auch nun erfahren, dass Willy Brandt von der SPD vom amerikanischen Geheimdienst Counterintelligence Corps, also CIC, zwischen 1948 und 1952 als Asset geführt wurde. Er lieferte laut dem Historiker Thomas Bockhardt Informationen über die SED, die Jugendorganisation FDJ und alles mögliche andere, das den Ostblock betraf. Unter der Nummer O358 habe er sich über 200 Mal mit Agenten oder Mittelsmännern des amerikanischen CIC getroffen. Auch weitere Mitarbeiter des Ostbüros spionierten für die Amerikaner. 1949, also immer noch als CIC-Asset, kam Brandt in den Bundestag. 1955, also nach der CIC-Zeit, wurde Brandt zum Präsidenten des Abgeordnetenhauses und dann später noch mehr Karriere. Der CIC ging wenige Jahre später auf in der Defense Intelligence Agency und hatte eher Kommandooperationen zum Schwerpunkt. Klassische Spionage war eher die Aufgabe der CIA und es wäre absolut naheliegend gewesen, ihn an die CIA durchzureichen. Also, leitete die CIA einen Bundeskanzler? Leitete die CIA alle Bundeskanzler der Nachkriegszeit? Waren Bundeskanzler in der Nachkriegszeit Doppelagenten, also ließen sie vom Osten rekrutieren, aber arbeiteten prinzipiell für einen Westdienst? Fragen über Fragen, die wir uns halt hier stellen müssen, in diesen Zusammenhängen. Ja. So viel dann erstmal dazu. Also die Situation bleibt natürlich dann sehr angespannt mit Russland und der Ukraine. Und wir erwarten natürlich dann, dass der Fall extrem politisiert wird, wenn es dann soweit ist. Ob jetzt dann innerhalb vom Januar jetzt oder in einem Jahr oder in 5 Jahren, wir werden sehen. Das werden wir sehen. Okay, das war's für heute im Rahmen der Sendung. Schauen Sie rein auf recenter.com und auf shop.recenter.com. Wir haben momentan im Rabatt auf Ausrüstung, nicht auf alle Ausrüstung, finden die Details hier im Recenter Shop. Also das heißt alles mögliche, Rucksäcke und so weiter und so fort. Auch die Endres, also die es gibt Rabatt auch auf die Endres Stromerzeuger, Benzingeräte und auf die Dieselaggregate von ATG. So, da muss momentan ein bisschen länger gewartet werden. Das ist aber bei anderen Herstellern und anderen Dieselaggregaten auch so. Die Recenter-Konserven, die neuen, aus einem richtigen Handwerksbetrieb. Ja, auch sehr lange haltbar, sehr hoher Fleischanteil. Das ist natürlich interessant. In Kombination, wenn man schon Legacy-Food hat. Man kann also dann Sachen miteinander kombinieren. Ergänzt sich wunderbar. Also hier die Recenter-Konserven. Dann hier natürlich ein recenter Jahresticket, falls Sie noch keinen Zugang haben zu unserer eigenen Plattform, die MP3s, die Videosendungen und so weiter und so fort. Mein neues Buch, Das Kartell der Supermächte, Band 6, Klimawandel und Sozialismus, sehr, sehr wichtig. Auch dazu gibt es dann bald einen fertigen Dokumentarfilm, den es in der Form nirgendwo sonst gibt. Legacy Premium Food, diverse Kleidungssachen, Legacy Essentials, jetzt günstiger in vielen Fällen geworden, also gerade Legacy Ananas, sehr lange haltbar, Blaubeeren und so weiter. Gibt natürlich auch dann Kartoffelscheiben und Zwiebelwürfel und lauter solche Sachen, können also halt vieles miteinander kombinieren in ihrer Zivilschutzküche dann. Funktechnik, falls Sie Fragen haben oder irgendwas, sich für irgendwas Bestimmtes interessieren, schreiben Sie uns einfach hier eine E-Mail an shop@recenter.com, shop@recenter.com, oder Sie rufen uns einfach an. Sie rufen uns einfach an, wir beraten Sie da gerne und Sie können sich halt eben dann eine schöne Bibliothek anlegen und sich auch dann Ihre Ausrüstung halt eben vervollständigen und so weiter. Bringt auch viele schöne Hobbys mit sich und so weiter und so fort. Und wenn mal eine Cyberkrise ist und so weiter und so fort, dann stehen Sie da nicht mit runtergelassenen Hosen, wie halt eben Otto Normalbürger, der vielleicht bestenfalls ein paar Packungen Batterien eingelagert hat. Also dann, ich danke für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.